Herzlich willkommen bei Politikpunk. Heute haben wir die 8. Episode und die Bundestagswochen sind abgeschlossen und am 26. Mai startet die Europawahl hier in Deutschland. Dazu wollen wir euch natürlich auch alle Kandidaten vorstellen der Parteien aus Nürnberg und wir fangen heute an mit der SPD, mit dem Matthias Dornhuber. Hallo.
Hallo Kevin, grüß dich.
Erste Frage, wer bist du überhaupt? Man kennt dich nicht so gut, erzähl doch mal ein bisschen was von dir.
Ja, also ich bin Matthias Dornhuber, ich bin 35 Jahre alt. Ich wohne jetzt seit 12 Jahren in Fürth, in der schönen Kleeblattstadt. Bin aber nicht dort aufgewachsen. Ich bin in Nürnberg geboren und in einem kleinen Dorf zwischen Emskirchen und Langenzenn aufgewachsen. Ich habe dann Geschichte, Politikwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften in Erlangen und Madrid studiert. Und als ich von meinem Auslandssemester aus Madrid zurückgekommen bin, hat es mich dann eben nach Fürth verschlagen. Und dort bin ich dann auch tiefer in die Politik eingestiegen, war erst seit 2011 6 Jahre lang JUSO-Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender dafür der SPD und bin jetzt seit März eben auch tatsächlich Vorsitzender der SPD im schönen Fürth, seit Januar stellvertretender Vorsitzender der Bayern-SPD und seit Mitte letzten Jahres eben auch Europakandidat für die SPD hier in Mittelfranken.
Okay, du hast gesagt, du hast in Madrid studiert. Wie kommt man zum Studieren nach Madrid?
Ja, das ist einfach die Möglichkeit, die einem die Europäische Union bietet. Also ich habe mein Studium in Erlangen angefangen und habe nebenbei ein bisschen Spanisch gelernt, weil ich in der Schule nur Englisch und Latein hatte und keine andere lebende Sprache mehr. Und meine Familie, mein Bruder und mein Vater, mit Französisch keine so guten Erfahrungen gesammelt hatten. Habe ich gedacht, ich probiere es mal mit Spanisch. Und das habe ich 2-3 Semester gemacht und war dann auch mal dort und habe mich auf Anhieb in Madrid verliebt. Und das war dann ganz witzig, weil der Lehrstuhl für Assyriologie hatte ein Erasmus-Abkommen. Man braucht ja immer diese Verträge zwischen den Lehrstühlen. Und obwohl ich kein Assyriologe war und kein Assyriologiestudent, konnte ich dann diesen Professor, der witzigerweise auch noch im gleichen Dorf lebt wie meine Eltern, fragen, ob dieser Platz, der über Jahre hinweg nicht genutzt wurde, nicht möglich wäre, für einen Geschichtsstudenten freizugeben. Und tatsächlich hat es geklappt und so kam ich dann für 8 Monate nach Madrid.
Also fließt auch fließend Spanisch?
Ja, also ich komme ganz gut durch. Ich denke mir immer, wenn ich überlege, wie sich das auf Deutsch anhören würde, wenn jemand die gleichen Fehler macht, die ich so mache, wenn ich rede, dann wäre das, glaube ich, ziemlich lustig, sich anzuhören, aber ich komme ganz gut durch. Ja.
Dann hast du bestimmt noch eine engere Verbindung zu Spanien, sage ich mal, oder vermute ich mal. Was sagst du dann zur Wahl in Spanien, die jetzt letztens erst war?
Ich bin natürlich wahnsinnig froh, dass Pedro Sanchez jetzt so einen großen Wahlerfolg in Spanien feiern konnte und gar nicht mal mehr so sehr nur, weil die Sozialisten diese Wahl gewonnen haben, sondern vor allem, weil dieser Rechtskurs, dieser extreme Rechtskurs, den vor allem die Spanische Volkspartei eingeschlagen hat, die ja sich in Andalusien von den Ultrarechten, was quasi bei uns die AfD wäre, tolerieren lässt, und der angekündigt hat, dass er auch eine spanische Nationalregierung bilden würde mit Hilfe dieser Ultrarechten und einen ganz radikalen Diskurs geführt hat, dass der so extrem abgestraft worden ist. Das ist, glaube ich, der eigentliche Erfolg. Denn klar, man braucht ein Wechselspiel aus der Mitte heraus zwischen der Mitte rechts und Mitte links, wenn man es mal so einfach formuliert. Aber wenn das passiert, was ja auch in Bayern in den letzten 2 Jahren dann vor der Landtagswahl vor allem passiert ist, dass eigentlich die Mitte, die konservativen Parteien, den Sprachduktus der extremen Rechten salonfähig machen und vor sich hertragen, dann nützt es am Ende eben tatsächlich nur der extremen Rechten und nicht den Konservativen und erst recht nicht der Mitte. Und deswegen ist diese spanische Wahl schon ein gutes Zeichen. Denn sie zeigt, dass sozialdemokratische Ideen, auch wenn sie zeitweise mal am Boden liegen, und das war ja in Spanien so, also Pedro Sanchez galt ja als der große Verlierer schon und hat hart kämpfen müssen, dass er überhaupt in der Politik bleiben konnte. Aber auch wenn man ganz unten ist, kann man zurückkommen und das hat sich jetzt in Spanien gezeigt.
Okay, bevor wir jetzt zu tief in die Themen der Politik einsteigen, nochmal ein bisschen zu dir privat. Was machst du denn in deiner Freizeit? Hast du noch Freizeit, jetzt im Wahlkampf vor allem?
Ja, also im Moment beschränkt sich meine Freizeit tatsächlich auf ganz wenige Stunden, die ich dann mit Freunden verbringe. Häufig ist es so, dass ich an den ein oder anderen Parteitermin dann eben noch einen gemütlichen Termin mit den Freundinnen und Freunden aus der SPD dranhänge. Zum anderen ist es so, dass ich mir dann ab und zu mal eine freie Stunde oder zwei freie Stunden gönne, in denen ich sehr gerne in Serien abtauche, weil die Energie, tatsächlich ein dickes Buch zu lesen, nicht mehr so sehr vorhanden ist. Aber es gibt ja wahnsinnig qualitativ hochwertige Fernsehserien inzwischen, wobei Fernsehserien ja falsch ist, denn ich schaue das dann meistens auch nicht im Fernsehen, sondern eben über die Online-Streaming-Dienste und das Internet. Und das ist so der Moment, in dem ich dann ein bisschen den Kopf frei bekomme, weil man da einfach eintauchen kann, mal zwei Stunden in einer anderen Welt ist und dann kommt man wieder zurück. Und das Angenehme ist, man muss sich dann nicht allzu sehr anstrengen, sondern man schaltet den Knopf an und ist weg und kommt dann wieder wie aus dem Kurzurlaub.
Was schaust du denn dann für Serien an?
Ich schaue sehr gerne Brooklyn Nine-Nine. Es ist eine Comedy-Serie über Cops. Also das ist halt einfach wahnsinnig lustig. Was ich im Moment jetzt wieder gerne schaue, ist Veep, diese Serie über die Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten. Das ist eine politische Satire, die so wie die USA heute eigentlich ja eine Live-Satire sind, ist die Show immer extremer geworden, aber einfach wahnsinnig witzig und zeigt viele Dinge auf, denen man auch hier im politischen Betrieb so begegnet. Und sonst aber, was ich sehr gerne schaue, ist natürlich auch Game of Thrones. Das ist einfach qualitativ ja Maßstäbe setzt, die wir uns vor ein paar Jahren gar nicht hätten vorstellen können. Und was ich auch sehr gerne geguckt habe, ist The Expanse, eine Science-Fiction-Serie, die einfach einen auch komplett in eine andere Welt entführt und einen mal rausnimmt aus dem Alltag.
Gut, kommen wir noch kurz zum Arbeiten. Hast du bisher immer nur in der Partei gearbeitet oder hast du auch in der Firma mal gearbeitet?
Also ich arbeite tatsächlich seit 18 Jahren als Programmierer und so ein bisschen Mediengestalter in einer kleinen Firma in Erlangen. Das habe ich schon während dem Studium gemacht, habe mir selbst so ein bisschen das Programmieren beigebracht von Internetseiten, wie das alles so funktioniert. Und das mache ich bis heute in kleinerem Ausmaß, aber eben doch als konstante Tätigkeit, auch mit entsprechenden Geschäftskunden und so. Und ich mag daran, dass es eben auch mal nichts mit Politik zu tun hat und dass man mal andere Sorgen und Nöte kennenlernt. Und nebenbei habe ich auch immer ein bisschen selbstständig gearbeitet, auch in diesem Gestaltungs- und Programmierbereich. Und die letzten Jahre stand dann daneben vor allem wissenschaftliche Arbeit im Mittelpunkt. Also ich habe gleich nach dem Studium angefangen als Redakteur für ein deutsch-russisches Geschichtsbuch bei der Deutsch-Russischen Historikerkommission und dem Institut für Zeitgeschichte zu arbeiten, wo wir jetzt gerade auch am dritten Band arbeiten über das 19. Jahrhundert, gemeinsame Stationen der Geschichte. Und also das ist das, was ich außerpolitisch gemacht habe. Und jetzt bin ich tatsächlich auch schon seit einiger Zeit halbtags beim Carsten Träger als wissenschaftlicher Mitarbeiter, was ganz viel Spaß macht eigentlich, muss ich sagen. Aber es ist mir schon wichtig, nicht nur in diesem Politikbetrieb zu sein, denn wenn man tagsüber für die Politik arbeitet und dann auch noch ehrenamtlich für die Politik arbeitet, dann kommt man ja irgendwann gar nicht mehr raus. Und da mag ich es einfach auch, solange das noch geht, irgendwann wird es vielleicht nicht mehr gehen, aber noch geht es, dass ich mir meine anderen Wege offen halte und dass ich andere Perspektiven mit aufnehme.
Okay, steigen wir ein ins Thema Politik und Europa steht ja gerade ziemlich in der Kritik. Was macht Europa oder die Europäische Union gerade aus deiner Sicht falsch?
Was macht Europa falsch? Ich glaube, das ist weniger, als man immer so kritisiert. Trotzdem, was macht Europa falsch? Ich glaube, es gibt die falschen Mehrheiten in dieser Europäischen Union. Es gibt einfach eine starke Prägung der aktuellen europäischen Politik durch die konservativen und die liberalen Parteien, vor allem die Konservativen, die in vielen Mitgliedsländern Mehrheiten haben und damit über den Europäischen Rat natürlich die Agenda vorgeben, die über die Rolle der Mitgliedstaaten auch die Kommission deutlich beeinflussen. Und es ist auch die stärkste Fraktion im Europäischen Parlament. Und die Konservativen haben eben eine eigene Vorstellung von Europa, die ich nicht teile. Und vor allem eine, die keine weitere Entwicklung so richtig dieser Europäischen Union anstrebt. Da geht es eigentlich nur um die Verwaltung dieses gemeinsamen Marktes und um wenig darum tatsächlich zu sagen, wie verändert sich eigentlich unsere Welt und wie müssen wir proaktiv und progressiv die staatlichen Institutionen, die wir haben, weiterentwickeln, damit wir die auch aufgreifen können. Und da kann man jetzt mal das Beispiel der Upload-Filter eben nehmen, die ja groß diskutiert worden sind. Und da spielt schon eine Rolle, dass sich, glaube ich, die konservativen Parteien noch viel, 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 viel schwerer tun, als es jetzt meine Partei, die SPD, macht. Solche Veränderungen in den Lebenswelten, vor allem auch junger Menschen, wahrzunehmen und auch als tatsächlich legitimes politisches Interesse zu verstehen. Und deshalb halte ich es für gut, dass es so viele Demonstrationen gegeben hat, weil das ja gerade in die SPD hinein dann auch eine Veränderung getragen hat, die dann gesagt hat, ja, das ist ein Thema, in dem wir uns anders positionieren müssen, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Und deshalb finde ich es gut, dass die jungen Leute, auch Schülerinnen und Schüler, auch während der Schulzeit für eine andere Klima- und Umweltpolitik auf die Straße gehen. Aber wir alle und auch die Europäische Union müssen daran arbeiten, wie wir diesen jungen Menschen eine Perspektive schaffen, ihre Themen und ihre Anliegen auch tatsächlich in den politischen Prozess zu bringen. Denn mit Demonstrieren ist es ja nicht getan. Und dann kann man darüber reden, dass ich der Meinung bin, dass man bei Europawahlen zum Beispiel ab 16 wählen können sollte. Und dann wird man auch nochmal darüber reden müssen, wie man vielleicht Politik und politische Bildung anders in Schulen bringt. Das wären jetzt so Dinge, wo ich sagen würde, ja, da hat die Europäische Union noch Verbesserungsbedarf.
Du hast gerade schon die Upload-Filter angesprochen. Im EU-Parlament hat die SPD dagegen gestimmt. Im Bundestag haben sie dafür gestimmt. Wie kannst du das deinen zukünftigen Wählern oder deinen Wählern erklären?
Also ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, dass es im Bundestag keine Abstimmung gegeben hat. Im Koalitionsvertrag haben wir ja auch gegen die Union durchgesetzt, dass wir keine Upload-Filter wollen. Und das Einzige, was passiert ist, wir haben im Europaparlament dagegen gestimmt. Ich bin auch nach wie vor davon überzeugt, dass Upload-Filter nicht der richtige Ansatz, vom richtigen Weg möchte ich nicht sprechen, weil ich diesen Weg auch gar nicht technisch realistisch sehe, aber nicht der richtige Ansatz ist. Und dann war aber die Frage, nach der Abstimmung im Parlament hat es nochmal eine Abstimmung im Ministerrat gegeben. Und es hat es aber noch nie gegeben, dass dann tatsächlich der Ministerrat nicht dem Parlament gefolgt ist. Und da sind wir natürlich in dieser schwierigen Situation, dass wir einerseits die Demokratisierung dieser Europäischen Union fordern und sagen, wir wollen ein starkes europäisches Parlament. Wir wollen, dass das Parlament vorgibt, in welche Richtung es geht. Und dann ist es natürlich schon etwas inkonsequent zu sagen, wenn das Parlament dann mal nicht so entscheidet, wie wir es für richtig halten, dann legen wir es sozusagen über die Exekutive wiederum lahm. Von daher kann ich nachvollziehen, dass man sich dagegen entschieden hat. Ich gehe aber davon aus, dass es eine Klage vor den europäischen Gerichten geben wird gegen diese Upload-Filter. Und ich persönlich glaube, dass sie gute Aussichten hat, auch Erfolg zu haben. Und dass dann auf der richtigen Instanz, nämlich auf der gerichtlichen, entschieden wird, was ich glaube, nämlich dass Upload-Filter ein unzulässiger Eingriff in die Grundrechte sind.
Jetzt haben wir schon die negativen Seiten von Europa oder was Europa gerade falsch macht. Was macht denn Europa aus deiner Sicht richtig? Was sind Argumente, wo du den Leuten sagst, wieso sollen sie pro-europäisch werden?
Ja, ich glaube, was die Europäische Union richtig macht, ist, dass sie schon sehr gut, wenn man sich das mal objektiv anschaut, dass sie schon sehr gut einen Interessenausgleich herstellt zwischen 28 sehr unterschiedlichen und von unterschiedlichen Kulturen und von unterschiedlichen historischen Erfahrungen geprägten Staaten. Und das muss man sich, glaube ich, immer wieder vergegenwärtigen. Das ist ja nicht trivial. Also dass Staaten wie Portugal und Slowenien oder Staaten wie Rumänien und Großbritannien sich zusammenschließen in einem Staatenverbund und tatsächlich so viele Kompromisse finden. Ist nicht alles perfekt an dieser Europäischen Union, aber immerhin, wir haben diesen gemeinsamen Markt geschaffen, wir haben eine europäische Währung geschaffen und die Idee, dass es sozusagen europäische Verträge gäbe, die dann nie zu politischen Problemen führen. Ja, die gemeinsame Währung hat zu Problemen geführt. Aber die Aufgabe von Politik ist es, diese Probleme dann zu bewältigen. Dafür werden Politikerinnen und Politiker gewählt, dafür haben wir Staatsverwaltungen. Und wir haben auf dem Teil des europäischen Kontinents, der an der europäischen Einigung teilgenommen hat, eben seit 70 Jahren eine Friedensordnung. Das hatten wir in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht und auch vorher eigentlich nie. Und ich glaube, das macht die Europäische Union dann schon sehr gut. Und da kann man ja auf den Rest der Welt mal schauen. nach Afrika, nach Südamerika, nach Asien, wo die Spannungen zwischen den Staaten einfach deutlich, deutlich größer sind, als sie es in Europa sind. Und das ist schon ein immenser Erfolg, eine solche Ordnung geschaffen zu haben, die einen Rahmen gibt, Konflikte, die es immer gegeben hat in Europa und die sich fast immer in Waffengewalt entladen haben, über Jahrzehnte hinweg politisch mit Argumenten und sachlich in einem Parlament, in einer Kommission und in solchen Institutionen zu bearbeiten und vielleicht nicht immer hundertprozentig zu lösen, aber so zu lösen, dass Fortschritt möglich ist und dass diese Konflikte nicht explodieren. Das, finde ich, ist ein ziemlich großer Erfolg.
Also ist der Frieden für dich so das höchste Gut, was Europa hat?
Der Frieden ist die Grundlage von allem. Da gibt es ja dieses schöne Wort, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist tatsächlich alles nichts. Denn Frieden ist die Grundlage für jede wirtschaftliche Entwicklung und Frieden ist auch die Grundlage für jede soziale Sicherheit. Es gibt keine soziale Sicherheit ohne Frieden. Und damit wäre aber dann der zweite Punkt, was die Europäische Union in Zukunft besser machen muss, das ist eben die Frage, dass sie nicht nur einen Wirtschaftsraum schaffen darf, sondern dass sie aus meiner Sicht auch sich zu einem Sozialmodell bekennen muss und dieses Sozialmodell innerhalb der Europäischen Union kraftvoll voranbringen und verteidigen muss und dann aber auch weltweit für dieses Sozialmodell ja eigentlich kämpfen muss, wenn man sich die Weltlage anschaut.
Gut, jetzt haben wir kurz über das geredet, was Europa falsch macht gerade, was es richtig macht und was muss sich denn in Europa ändern, damit die SPD wieder mehr Stimmen bekommt? Oder was muss die SPD aus deiner Sicht machen oder die S&D-Fraktion, wie es ja im Europaparlament heißt? Für was müssen die eintreten oder für was tretet ihr ein, sagen wir es mal so?
Also ich glaube tatsächlich, es ist eben umgekehrt. Die SPD und die Schwesterparteien der SPD in Europa, die S&D-Fraktion, braucht mehr Stimmen, damit sich Europa verändern kann. Und das Entscheidende aus meiner Sicht ist, dass die Europäische Union von einem gemeinsamen Wirtschaftsraum zu einem echten Sozialraum werden muss. Die 28 europäischen Staaten, schauen wir mal, ob es 28 bleiben oder ob es 27 werden und möglicherweise treten dann in einer mittelfristigen Zeit auch neue wieder ein, aber all diese europäischen Staaten verbindet, dass sie sich grundsätzlich zu einer Idee von Menschenwürde, von Demokratie, von Rechtsstaatlichkeit, von Menschenrechten bekennen. Und für uns gehört zu dieser Idee von Menschenwürde eben auch eine soziale Absicherung, weil es zur Menschenwürde gehört, dass man nicht ausgebeutet wird in seiner Arbeit, sondern dass man ordentlich bezahlt wird. Weil zur Menschenwürde gehört, dass man nach einem langen Berufsleben eben nicht in Altersarmut stürzt, sondern auch seinen Lebensabend, seine Rentenzeit noch in Würde verbringen kann mit einer ordentlichen Rente. Weil dazu eine gute Absicherung im Krankheitsfall gehört, dass man eben, wenn man schwer krank wird oder einen Unfall hat, sein Leben in Würde verbringen kann. Das sind Dinge, die sich ganz klar aus unserem gemeinsamen Wertefundament ergeben. Und es sind aber Dinge, die in der Europäischen Union bisher nicht Konsens sind, dass sie zusammengehören. Und das liegt daran, dass eben vor allem die Konservativen und die Liberalen eben sagen, das seien keine Themen für die Europäische Union, das seien nur Themen für die Nationalstaaten. Und man kann ja immer darüber reden, welche staatliche Ebene welche Aufgaben wahrnehmen soll. Der Freistaat Bayern macht auch Sozialpolitik, die Bundesrepublik macht sie und die teilen sich auf, wer welche Ebene macht. Und das Gleiche gilt für die Steuerpolitik. Der Freistaat Bayern macht Steuerpolitik, die Kommunen machen die und die Bundesrepublik macht die. Und die Frage ist immer, wer soll welchen Bereich übernehmen? Und heute leben wir in einer Welt mit einer globalisierten Wirtschaft, mit internationalen Finanzmärkten, auf denen jeden Tag dreistellige Milliardensummen um den Globus wandern, denen wir mit Handelsverbindungen mit dem ganzen Rest der Welt verflochten sind und in dem internationale Konzerne einen erheblichen Teil unserer Wirtschaft beeinflussen, die ihre Konzernzentralen nicht mehr in Deutschland oder in Europa haben, aber hier als Marktakteure auftreten. Und die alle Mittel nutzen, um bei ihren Geschäften ihr Kapital über Grenzen hinweg zu verschieben und die Vorteile, die ihnen verschiedene Systeme bieten, zu nutzen. Das kann man auch zunächst mal legitim finden, aber ich glaube, man muss dann sagen, wenn man dieser internationalen Wirtschaft Regeln geben möchte, damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Würde arbeiten können, in Würde ihren Lebensabend und ihr Rentenalter verbringen können und ihre Rechte wahrmachen können. Und wenn man will, dass eben auch die Wirtschaft Steuern zahlt in einer gerechten Art und Weise. Da kann man immer drüber diskutieren, wer wie viele Prozentpunkte zahlen soll. Aber wenn wir wollen, dass nicht alles am kleinen Arbeitnehmer und an der kleinen Arbeitnehmerin hängen bleibt, sondern dass auch die große Wirtschaft und die Finanzmärkte ordentliche Steuern zahlen, dann geht es in einer internationalen Wirtschaft eben nur durch internationale Zusammenarbeit. Und für uns ist der beste Hebel für internationale Zusammenarbeit eben die Europäische Union. Und da muss klar werden, die Europäische Union steht für dieses Sozialmodell, das sich aus der Menschenwürde ableitet, das jedem, der arbeitet, soziale Sicherheit garantiert. Und das muss überall in der Europäischen Union gelten. Und die Europäische Union muss das Werkzeug sein, dieses Sozialmodell auch in der weltweiten Globalisierung zu verankern.
Gut, wir hatten, oder du hast es gerade schon angeschnitten, das Thema mit den Mitgliedstaaten, gerade noch 28, bald vielleicht 27. Was hältst du vom Brexit? Was ist da deine Einschätzung? Wie nimmst du das auf? Und wie hast du die Abstimmung über den Brexit überhaupt wahrgenommen, dass so viele junge Leute der Wahl ferngeblieben sind?
Na, ich glaube, was man da gesehen hat, ist das, was man auch bei der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten gesehen hat, dass ganz viele Menschen, ich kenne das auch aus meinem eigenen Freundeskreis, mit so Gewissheiten gelebt haben, dass manche Dinge sich halt nicht ändern. Auch wenn ich am Sonntag nicht wählen gehe, wird der Frieden schon irgendwie bleiben. Auch wenn ich am Sonntag jetzt dann meine Stimme aus Protest einer kleinen Partei gebe oder den Konservativen oder denen, die gerade nicht an der Regierung sind, dann wird sich im Großen und Ganzen schon irgendwie nichts ändern. Und diese Zeiten, in denen sich im Großen und Ganzen nichts ändert, die sind tatsächlich vorbei. Ich glaube, alle Menschen in Europa, hier in Deutschland, in Bayern, in Mittelfranken spüren, dass wir in einer echten Umbruchzeit leben und möglicherweise gerade eine Epochenwende miterleben. Und wenn man eben dann nicht wählen geht, dann merkt man abends, oha, mein Land tritt jetzt aus der Europäischen Union aus. Oha, so jemand wie Donald Trump ist jetzt auf einmal amerikanischer Präsident. Und was man da sieht, ist durch diesen Brexit, dass ein stolzes Land mit einer großen demokratischen Tradition wie Großbritannien, eine der großen Wirtschaftsmächte dieser Welt, durch so eine Entscheidung ins völlige politische Chaos gestürzt werden kann. Das ist ja das eigentlich Beunruhigende. Dieses Land tut nichts anderes, als jetzt einen gordischen Knoten aufzulösen, zu versuchen, eine unlösbare Aufgabe zu bearbeiten, nämlich einen weichen Brexit, der Großbritannien Vorteile bringt. Den gibt es nicht. Es gibt nur den Brexit, der für Großbritannien schmerzhafte Einschnitte mit sich bringt. Das versucht jetzt diese Regierung zu lösen und dabei macht sie überhaupt keine Politik mehr für die Menschen in dem Land, die das eigentlich bräuchten. Es ist eine Riesentragödie für Großbritannien, es ist eine Tragödie für die Europäische Union und ich hoffe, dass es ein zweites Referendum geben wird, dass die Briten in der Europäischen Union bleiben, denn bei allen Gegensätzen und bei allen Schwierigkeiten, die wir auch manchmal miteinander haben, glaube ich, gemeinsam sind wir stärker. Gemeinsam können wir mehr erreichen als jeder für sich und das gilt dann eben auch für die Gemeinschaft aus Großbritannien und dem Rest der Europäischen Union. Ich würde mir wünschen, dass die Briten bleiben und dass wir gemeinsam uns besinnen, was uns verbindet und da gibt es eben einiges, was uns mit den Briten verbindet im Gegensatz zu den Wirtschafts- und Sozialmodellen in China, in Russland oder auch in den USA und dass wir auf Basis dieser Gemeinsamkeiten dann das 21. Jahrhundert gestalten.
Brexit abgehakt also. Kommen wir zum nächsten Thema. Wir hatten schon kurz über Digitales gesprochen mit dem Upload-Filter. Und wie muss sich Europa wappnen, um nicht digital abgehängt zu werden von den Supermächten Amerika, China, Japan oder Südkorea?
Ja, ich glaube, da gibt es ganz vieles zu tun. Also wir müssen uns klar werden, dass man auch in der Digitalisierung Zusammenarbeit braucht. Dass man tatsächlich einen großen Markt braucht, in dem neue digitale Ideen sich durchsetzen können. Also man sieht das in China und in den USA. Gerade in den USA gibt es ja sogar europäische Gründer, die gute Ideen haben und ihre Ideen dann aber zuerst in den USA ausrollen, weil sie dort eben leichter einen großen Markt erreichen und damit ihre Ideen profitabel machen können. Dessen muss man sich bewusst sein und muss alles dafür tun, auch wenn wir nicht nur ein Europa des Marktes wollen, dass wir auch für neue digitale Ideen und Dienstleistungen Rahmenbedingungen schaffen müssen in der Europäischen Union, dass diese Ideen eben profitabel werden können. Das ist ja die Herausforderung für jedes Business. Aber dazu gehört eben auch eine gewisse Start-up-Kultur, eine Förderung von Ideen und von Start-ups und von neuen digitalen Anwendungen, die, glaube ich, europaweit sein kann, über so Business Incubators, ja, und über Förderprogramme für Start-ups, die wir auf europäischer Ebene auf jeden Fall machen müssen. Und ich glaube, es gehört aber eben auch dazu, so ein Kirchturmdenken zu überwinden. Ich mache jetzt ein Beispiel, das nicht direkt Digitalisierung bedeutet und wo man nicht zunächst mal dran denkt, aber da geht es zum Beispiel um Raumfahrtprogramme. Also es ist ja unbestritten, dass Raumfahrt, Satellitentechnologie ein wichtiger Baustein der Zukunft sein wird. Das ist, glaube ich, Konsens auf der ganzen Welt. Und dann ist aber die Frage, welche Rolle wird Europa künftig im Weltraum spielen, in der Satellitenbranche. Und ist ja klar, die Chinesen, die Russen und die Amerikaner bauen ihre Raumfahrtprogramme massiv aus. Und was hier in Bayern gemacht wird, ist dann 30 Millionen für Bavaria One zur Verfügung zu stellen. Und zu glauben, und das ist ja das Absurde, dass ein deutsches Bundesland ein entscheidender Player bei der Zukunftstechnologie Raumfahrt sein könnte. Und das ist das Denken, das wir überwinden müssen. Wenn die Europäische Union bei diesem Teil der Digitalisierung, bei diesem Teil der Zukunftstechnologie eine große Rolle spielen soll, dann muss es dafür eine europäische Roadmap geben, einen europäischen Technologieplan, wie wir das machen wollen, wo zum Beispiel ein europäischer Weltraumbahnhof sein könnte. Also die Amerikaner haben ihren, die Russen bauen ja einen neuen, die Chinesen bauen einen. Und das kann eben nicht sein, dass man das dann alles nur durch die Brille des eigenen Bundeslandes sieht. Und das gilt auch für die Fragen nach Industrie 4.0. Und auch bei der Frage der Digitalisierung kommt ja wieder dazu, dass die direkt mit unserem Sozialmodell zu tun hat. Dass ich über diese neuen Dienstleistungen, das ist ja schön, dass ich meine Dienstleistung online anbieten kann und Menschen dann über Suchmaschinen auf meine Dienstleistung aufmerksam werden, die das vorher nie gemacht hätten. Aber wenn das dazu führt, dass ich quasi als Solo-Selbstständiger in irgendwelchen Plattformen mich dann als Lieferfahrer verdinge oder als Clickworker verdinge und auch wenn ich 40 Stunden die Woche als Clickworker arbeite, wenn ich eben krank werde, keine entsprechende Absicherung durch meinen Arbeitgeber mehr habe, weil ich nur eine Wolke als Arbeitgeber habe oder ein großes Unternehmen, das sich quasi als Wolke tarnt und sagt, was ich mache. Ich habe dann zwar nur einen Arbeitgeber, aber weil ich immer nur pro Klick oder pro Werk bezahlt werde oder pro Auslieferung bezahlt werde, bin ich angeblich selbstständig und nur für mich selbst verantwortlich. Das sind alles Herausforderungen, die wir gemeinsam in der Europäischen Union angehen müssen.
Kommen wir gleich zum Klimaschutz. Klimaschutz verbinden manche auch mit Tesla und autonomes Fahren ist ja auch digital, sagen wir es nochmal so. Und wir haben gerade die riesige Fridays for Future Bewegung, die ja massiv an Kritik auf sich zieht. Und wir haben auch den Dieselgate, sage ich mal, wo die Verbraucher zahlen dafür, dass Konzerne Fehler gemacht haben oder nur profitgeil waren, sage ich mal. Wie siehst du das aus sozialdemokratischer Sicht?
Also ich wünsche mir tatsächlich eine ambitioniertere europäische Klima- und Umweltpolitik und ich glaube, dass viele, viele Konzerne, auch deutsche Unternehmen im Kopf bei diesem Klimawandel oder bei der Bekämpfung des Klimawandels und bei Nachhaltigkeitslösungen in ihren Bereichen auch schon viel weiter sind, als dass die Betonköpfe gerade auch wieder bei den Konservativen und bei den Liberalen sind. Also wenn ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern spreche, das sind ja auch Menschen, die ihren Kindern einen guten Planeten hinterlassen wollen. Das sind ja bei weitem eben nicht alles nur Leute, die Raubbau betreiben wollen. Klar, man muss sehen, dass Unternehmen auch funktionieren, wirtschaftlich sein müssen und dass sie in einer Konkurrenzsituation stehen mit chinesischen, mit japanischen, mit russischen, mit amerikanischen Unternehmen. Und wenn man sieht, wie gerade jetzt die Regierung Trump versucht, Klimastandards und Umweltschutzstandards wieder aufzulösen, und damit natürlich einfach auch unfaire Wettbewerbsvorteile schafft gegenüber europäischen Unternehmen, die sich an diese Dinge halten, dann ist es ein Auftrag mehr an die Europäische Union, zu sagen, so geht's nicht. Wenn ihr mit uns handeln wollt, was die ja alle wollen, weil der europäische Markt ein hervorragender Markt ist, dann müsst ihr euch an Klimaschutzziele halten. dann müsst ihr auch zu Hause Umweltstandards einhalten, weil es nicht sein kann, dass ihr euch einen Vorteil, einen unfairen Wettbewerbsvorteil gegenüber europäischen Unternehmen verschafft, indem ihr nicht die gleichen Standards einhaltet wie wir. Das muss auch Bestandteil der europäischen Außenhandelspolitik sein. Aber auch da ist es so, das wollen die Sozialdemokraten und die Sozialdemokratinnen, das wollen die meisten der Linken und das wollen die Grünen in diesem Europa, das wollen aber andere eben einfach nicht, dass bei Handelsverträgen Umweltschutzstandards Teil der Debatte sind. Aber das geht ja noch deutlich darüber hinaus. Du hast das Thema E-Mobilität angesprochen. Man kann Wasserstoffmobilität dazu bringen. Wir haben da riesige Aufgaben vor uns und es greift auch wieder in Digitalisierung mit hinein. Wie ist es mit dem autonomen Fahren? Und auch das sind eben alles Dinge, noch ist, glaube ich, nicht klar, ob die Zukunft in einem Batterie- oder einem Akkuauto liegen wird, in einem Elektromotor oder ob es ein Wasserstoffmotor sein wird oder ob wir noch irgendwas anderes finden. Da wird gerade viel geforscht. Und die Rolle der Europäischen Union muss sein, ich persönlich, das ist jetzt keine SPD-Forderung, aber ich glaube, dass das viel Zustimmung finden würde. Ich könnte mir so ein Leitbild, dass Europa der Kontinent der nachhaltigen Mobilität werden will und dass wir eben auch mit entsprechenden Transformationsfonds Forschung in diesem Bereich unterstützen und auch Forschungseinrichtungen in strukturschwache Gebiete bringen, um mit der Forschungsförderung dann auch Strukturförderung zu betreiben, dieses Leitbild ausgeben können. Die Energiewende, die hier schon stattfindet, war ja schon ein Vorbild für andere Erdteile. Und wer die Technologie der Zukunft entwickelt und nachhaltige Mobilität, nachhaltige Energiegewinnung, nachhaltige Geschäftsmodelle in allen Bereichen werden Zukunftstechnologie sein. Wer diese Technologien entwickelt, der wird in den kommenden Jahrzehnten einen gigantischen Markt haben an aufholenden, sich entwickelnden Staaten, die genau diese Technologie wollen. Und auch das müssen wir koordiniert machen. Es muss nicht jedes europäische Staat den besten Wasserstoffmotor entwickeln. Da kann man gemeinsam durch Forschungsaustausch gemeinsame Lösungen entwickeln.
Kommen wir noch zum Europaparlament. Du kandidierst ja für das Europäische Parlament und ein großer Kritikpunkt an den Abgeordneten ist immer, dass sie, man kennt sie nicht, man sieht sie nicht, sie machen nichts. Und was machst du denn vor Ort? Also ist es wirklich so, dass die Abgeordneten, du bist ja jetzt erst Kandidat, willst ja aber ins Parlament einziehen, ist es wirklich so, dass die Abgeordneten wirklich nichts machen in Brüssel und nur rumsitzen oder sind die auch vor Ort und leisten vor Ort die Arbeit?
Also die, die ich kenne, die arbeiten tatsächlich sehr, sehr viel. Du hast ja richtig gesagt, ich bin jetzt erst Kandidat und das ist immer tatsächlich gar nicht so einfach einzuschätzen, wie der Alltag dann ist. Trotzdem, ich glaube, ein großes Problem ist da schon auch das Wahlrecht. Man kann bei dieser Europawahl eben nur eine Partei wählen und alle Parteien versuchen über ihre Plakatkampagnen und im Wahlkampf ihre regionalen Kandidatinnen und Kandidaten den Menschen nahezubringen. Aber die stoßen dann häufig in der Wahlkabine schon auf das Problem, dass die Kandidatinnen und Kandidaten, die sie regional kennengelernt haben, schon nicht auf diesen Listen stehen, weil man nur die Partei ankreuzen kann. Und das ist jetzt nicht trivial, weil es europaweite Wahlen sind und weil man genau überlegen muss, wie man das macht. Aber das funktioniert bei der Bundestags- und Landtagswahl eben deutlich besser über dieses Zwei-Stimmen-System, wo man weiß, wen man gewählt hat und sich vorher überlegt, wen muss ich denn wählen und dann eben auch weiß, wer meine Abgeordnete, mein Abgeordneter ist. Trotzdem, auch wenn die Abgeordneten weit weg erscheinen, es sind 750 für ganz Europa, es sind 96 in Deutschland, das heißt, auf 750.000 Menschen kommt etwa ein Abgeordneter, eine Abgeordnete. Das ist wirklich nicht allzu viel. 750.000 Menschen kann man auch in 5 Jahren nicht ganz so einfach erreichen und auch die Presse interessiert sich ja für den einfachen Abgeordneten nicht immer in dem Maße, in dem der Abgeordnete oder die Abgeordnete sich das wünschen würde. Aber zu den Abgeordneten kann jeder Bürger, jede Bürgerin hier in Mittelfranken fahren. Also zur Kerstin Westphal, die uns aus Schweinfurt vertritt für die SPD. Da bin ich in einer Stunde mit dem Auto gefahren und kann ja mal deutlich sagen, was ich für richtig und für falsch halte in diesem Europa. Aber zu Angela Merkel, die Deutschland im Europäischen Rat vertritt als eine von 28, an die komme ich ja überhaupt nicht dran. Und das Gleiche gilt auch für die Kommission. Ich kenne niemanden, der, also außer unseren Europaabgeordneten und manchen Bundestagsabgeordneten, der oder die schon mal einen Europakommissar gesprochen hätte, um zu sagen, was ihr da macht, ist nicht richtig oder muss so und so anders werden. Die Ansprechpartner für die Menschen sind die Abgeordneten und die müssen einen Teil ihrer Zeit im Parlament verbringen, weil man da eben politisch diskutiert, und den anderen Teil verbringen sie im Wahlkreis. Und ich kenne ja die Kalender von manchen der Kolleginnen und Kollegen, die wochenweise bis zu 60 Stunden in ihrem Wahlkreis einfach nur unterwegs sind und Termine wahrnehmen. Aber man erreicht eben trotzdem nicht alle. Ich empfehle immer jedem, einladen, einladen, einladen. In der Regel gibt es kaum einen Politiker, der Einladungen aus der Gesellschaft nicht gerne folgt, um dort für seine Anliegen, für seine Ideen, für das Parlament, in dem er sitzt, zu werben und Dinge aufzunehmen.
Du hast gerade das Wahlsystem bei der EU-Wahl angesprochen. Brauchen wir da eine Reform aus deiner Sicht oder ist es dann trotzdem immer noch ganz in Ordnung?
Also ich würde mir vorstellen, dass man darüber mal nachdenkt. Ich habe auch noch kein ideales System im Kopf. Es gibt ja den Vorschlag aus Frankreich mit den transnationalen Listen, was den Vorteil hätte, dass es eben tatsächlich europäische Listen für ein europäisches Parlament gäbe. Ich habe aber etwas Bedenken, ob dann die Abgeordneten nicht noch weiter wegrücken von den Menschen vor Ort. Also wenn man dann sagt, man wählt jetzt eine S&D-Liste, die man dann erstmal erkennen muss als eine SPD-Liste, und dann stehen da die ersten 10 drauf und die 10 kommen dann ja vielleicht sogar, sind das dann 8 Namen aus anderen europäischen Ländern, die man noch gar nicht so richtig gehört hat, dann ist die Frage, ob das wirklich die Abgeordneten näher an die Menschen ranbringt. Und deshalb wäre mir immer wichtig, dass man das in irgendeiner Weise mit einem personalisierten Recht verbindet. Aber die Schwierigkeit mit so Zwei-Stimmen-Rechten ist natürlich bei 96 Abgeordneten für 80 Millionen Menschen, wie groß sind dann die Wahlkreise und wie funktioniert das? Und dann ist ja auch die Frage, wie stellen wir sicher, dass mehr Frauen in die Parlamente kommen? Das ist ja auch eine große Debatte. Die SPD-Liste ist nach dem Reißverschlussprinzip gemacht, da kommt immer Frau, Mann, Frau, Mann, Frau, Mann. Und je nachdem, egal wie viele Prozentpunkte wir bekommen, unsere Gruppe im Europaparlament wird zu 50% aus Männern, naja, also je nachdem, wie es am Ende ausgeht, also zumindest 40% aus Männern und aus Frauen bestehen. Andere Parteien machen das nicht, und auch da muss man drüber nachdenken, ob das angemessen ist, dass das eine Entscheidung ist, die nur Parteien treffen, oder ob man da nicht auch was am Wahlrecht machen muss. Gleichwohl, 28 verschiedene Staaten, die dieses Wahlrecht im Moment national ausgestalten zu diesem Parlament. Deswegen gibt es in manchen Staaten eine Prozenthürde, bei uns gibt es jetzt keine mehr. Es ist nicht einfach, aber ich bin schon der Meinung, dass wir uns das überlegen müssen. Denn das Europäische Parlament muss die Herzkammer der Europäischen Union sein. Das muss der Ort sein, von dem die Impulse ausgehen und die Diskussionen ausgehen, was die Europäische Union machen soll. Und deshalb müssen die Abgeordneten so präsent und so nah wie möglich bei den Menschen vor Ort sein.
Jetzt haben wir noch zwei Fragen für dich, und zwar eine Frage: Es haben sich in den letzten Monaten und Jahren ziemlich viele neue kleine Parteien gebildet. Vor 5 Jahren war es die AfD noch, mit dem Euro-Kritikkurs würde ich jetzt nicht mehr als klein bezeichnen. Jetzt gibt es zum Beispiel die Kleinpartei Volt. Sagt dir das was? Mhm. Und wieso denkst du, gibt es auf einmal so viele neue Parteien, und wie kann man dagegen, oder welche Mittel sollte man dagegen einsetzen, dass man diese Wähler wieder zurückbekommt?
Naja, also bei der Europawahl ist das natürlich besonders stark, weil in manchen Fällen eben schon 0,6% der Stimmen ausreichen, um einen Sitz zu bekommen, weil es keine 5%-Hürde gibt. Bei allen anderen Wahlen gibt es ja ganz andere Hürden. Bei der Europawahl ist das nicht der Fall, darum hat ja auch die Partei vor 5 Jahren dann den Einzug ins Europaparlament geschafft. Das kann man unterschiedlich bewerten. Ich bin grundsätzlich ein Freund der Verhältniswahl und der Tatsache oder der Möglichkeit, dass sich unterschiedliche Vorstellungen dann eben auch in einem Parlament abbilden. Ich glaube, Wahlrechte, wie wir es in Frankreich haben, wo ja man immer 50% erreichen muss, um einen Parlamentssitz zu bekommen, vor allem im nationalen Parlament, die führen dazu, dass der Front National, jetzt heißt er ja anders, ja, wie heißen sie jetzt, fällt es mir nicht ein, naja, aber du weißt, wen ich meine, dass die ganz lange in der Politik nicht so sichtbar waren, wie es ihrer tatsächlichen Stärke entsprochen hat. Weil wenn sie in der Stichwahl gegen Konservative oder Sozialisten dann eben nur 35% geholt haben, ist der Abgeordnete nicht eingezogen. Aber die haben trotzdem 35% bekommen. Und wenn man sich überlegt, wie sich die Auseinandersetzung in Deutschland schon geändert hat mit 10% für eine rechtspopulistische Partei, dann zeigt das, dass ein politisches System darauf ja Antworten finden muss. Und wenn es unsichtbar bleibt, dann ist es für das politische System schwer, das zu adressieren. Und das Gleiche gilt dann eben auch für, also ich will in keiner Weise, auf gar keinen Fall jetzt Rechtspopulisten mit so einer Partei wie Volt oder mit der Tierschutzpartei oder mit der Partei die Partei in einen Topf werfen. Das sind ja ganz unterschiedliche Dinge. Was mich dann aber schon schmerzt, ist, dass wenn ich mir die Wahlplakate und das Programm zum Beispiel von Volt anschaue, dass da ja viel sozialdemokratisches Gedankengut dabei ist. Und die Frage ist immer, kann man zersplittert Wahlen gewinnen? Oder stärkt Zersplitterung am Ende nicht immer den Gegner, der nicht zersplittert ist? Und das ist tatsächlich etwas, was man mit Sorge beobachten muss, wie zersplittert das linke Lager, wenn man so polemisch formulieren möchte, aber sagen wir mal, die linke Mitte in Deutschland ist. Und das ist auch eine Aufgabe. Wir von der SPD fühlen uns ja in jedem Fall immer noch als die Volkspartei in der linken Mitte. Mit unserer fast 500.000 Mitglieder können wir das, glaube ich, auch zu Recht sagen. Auch wenn die Wahlergebnisse der Grünen bei manchen der vergangenen Wahlen jetzt natürlich besser waren als unsere. Aber wir sind trotzdem immer noch der große Kristallisationspunkt für die linke Mitte. Und ich glaube, wir haben eine ganze Zeit lang außer Acht gelassen, dass eine Aufgabe der großen Volksparteien der linken Mitte ist, eben auch ein Bündnis zu schmieden. Und ob das ein Bündnis im Inneren der Partei ist oder ob das ein Bündnis mit diesen anderen Parteien ist, das wird die Zukunft zeigen. Ich glaube, im Moment geht der Trend dahin, dass sich kleinere Interessengruppen eher zusammenschließen, als zu einer großen zu kommen. Aber dann ist unsere Herausforderung, Angebote zu schaffen, wie wir dann es hinkriegen, dass wenn jetzt möglicherweise Volt oder auch die Partei in das Europaparlament kommen, dass diese Stimmen nicht verloren sind, weil man sagt, die gehören nicht zu unserem Block, dann sitzen die 20 oder 30 halt da so verstreut rum, sondern, wie es ein Erfolgsmodell ja in vielen Kommunen der SPD immer war, zu sagen, wir bauen auch daraus eine Mehrheit. Und wir schauen, dass wir stärker argumentieren, warum es besser ist, vielleicht in eine große Partei zu gehen, mit der man nicht immer 100% übereinstimmt, als eine kleine aufzumachen und dann am Rand zu sitzen und damit die Volkspartei oder, Gott bewahre, irgendwann vielleicht eine rechtspopulistische Partei zur stärksten Fraktion zu machen, weil die sozialdemokratische Fraktion dann eben kleiner ist und die vielen Einzelnen eben nicht Teil der größten Fraktion, sondern verschenkt man einen Sieg, obwohl man eigentlich eine ganz andere Mehrheit oder eine ganz andere Stärke hätte.
Okay, letzte Frage, Matthias. Wieso sollten dich junge Menschen wählen und damit die SPD?
Ich glaube, dass man bei dieser Europawahl ja tatsächlich nicht Kandidatinnen und Kandidaten wählen kann, sondern eine Partei. Ich glaube, jeder, der in 20, 30 oder 50 Jahren noch in einem Sozialstaat leben möchte, in einem Staat, in dem eine Grundbildung und ein Studium kostenlos sind, indem man eine gute Rente hat, indem man eine gute Krankenversicherung hat, indem man für seine Arbeit ordentlich bezahlt wird und indem ordentliche Arbeitsverhältnisse und nicht prekäre Soloselbstständigkeit die Regel sind. Wer all das möchte, der muss jetzt ein soziales Europa wählen und der muss ein Signal senden bei dieser Europawahl, dass die Europäische Union sich diese sozialen Themen zu eigen machen muss in der Globalisierung. Und das sind eben vor allem junge Menschen, die darunter leiden werden, dass sie eben nicht mehr die Arbeitsverhältnisse haben, die die jetzige Rentnergeneration über 40 Jahre genießen konnte. Es sind vor allem junge Menschen, die davon betroffen sein werden, wenn das 21. Jahrhundert nicht von der europäischen Idee geprägt ist, sondern vom chinesischen Turbostaatskapitalismus oder von diesem amerikanischen Oligarchieprinzip, das Donald Trump so hervorragend verkörpert. Und wenn junge Menschen ein Leben mit hoher Lebensqualität und mit sozialer Sicherheit und ein gutes Leben mit bezahlbaren Mieten und mit einer Lastenverteilung zwischen Wirtschaft und Arbeitnehmern. Wer all das möchte, der muss das auf europäischer Ebene wählen. Und es sind vor allem die Jungen, die in 20, 30 oder 50 Jahren davon betroffen sein werden. Und die müssen jetzt tatsächlich sagen, ich lasse mir meine Idee von einem guten Leben und ich lasse mir diese Europäische Union nicht wegnehmen und kaputt machen von irgendwelchen Rechtspopulisten oder auch nur vor sich hin verwalten von uninspirierten Konservativen, sondern ich mache mit, ich packe das an und ich gehe wählen und ich wähle aus meiner Sicht die Partei, die die besten Chancen und Möglichkeiten hat, diesen Wandel tatsächlich zu vollziehen. Und das ist eben die SPD.
Gut, wir bedanken uns bei dir, Matthias. Matthias ist übrigens nicht nur auf Facebook aktiv, sondern auch auf Instagram, also auch für uns jüngeren Leute interessant. Wir sind in den nächsten Wochen noch bei verschiedenen anderen Parteien für Europa. Die Bundestagswochen sind ja abgeschlossen. Und abonniert uns, lasst uns ein Like da und schaut vielleicht mal bei Matthias vorbei, wenn er euch überzeugt hat. Danke, Matthias.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ciao.